zur Hetzkampagne der Systemmedien. Warum auf eins kein Kreml-Sender ist. Explodierende Lebensmittelkosten. Deutsche und Österreicher zahlen Sonderpreise. Und Straßenausstellung über Corona-Impfschäden sorgt in Berlin für Betroffenheit. Herzlich willkommen zu den Nachrichten auf eins. Spätestens seit wir Mitte Juli angekündigt haben, unsere Berichterstattung in Deutschland weiter auszubauen, vergeht praktisch kein Tag mehr, ohne dass auf eins nicht in irgendeiner Form in den Systemmedien auftaucht. Es ist offensichtlich, dass die bloße Existenz eines alternativen und unabhängigen Fernsehens, wie wir ja nicht zu Unrecht heißen, dem Polit- und Medienkartell dies und jenseits des Inns ein gewaltiger Dorn im Auge ist. Eine Auseinandersetzung mit unseren Inhalten findet, wenn überhaupt, nur verzerrt und manipulativ statt. Nicht der Inhalt, sondern höchstens wer bei uns etwas sagt, findet bei den gleichgeschalteten Mainstream-Medien Erwähnung. Antifa-Aktivisten und linksextreme Politologen werden dann als objektive Experten ausgegeben, um zu erklären, wie böse und gefährlich auf eins nicht ist. Was normale Menschen allerdings nicht davon abhält, sich unsere Sendungen anzusehen. Aber das merkt die lebensfremde linke Journalie in ihrer Gutmenschenblase natürlich nicht. Diese ist vor allem auch von einer Unfähigkeit und geradezu neurotischen Angst, sich mit anderen Meinungen und Standpunkten argumentativ auseinanderzusetzen, geprägt. Ein vermeintlicher Vorwurf, der bei kaum einem Anti-auf-1-Bericht fehlt, ist die Behauptung, dass wir de facto ein russischer Propagandasender wären. So schreibt die Soros-nahe Süddeutsche Zeitung, Zitat, Medienexperten vermuten, dass die Finanzierung für das Projekt nach dem Verbot des Moskauer Propagandasenders RT, der vergleichbare Programminhalte verbreitet hatte, auch aus russischen Quellen stammen könnte. Zitat Ende. Die linkslastige transatlantische Zeit sieht uns gar als Nachfolger von RT. Augenscheinlich schwingt hier der Wunsch mit, dass man uns vielleicht bald wie RT einfach ohne jegliche Rechtsgrundlage europaweit abschalten könnte. Die Belege für eine tatsächliche Kremlnähe oder gar Abhängigkeit ist man in Dutzenden Artikeln, bei denen im Wesentlichen der eine vom anderen diese Behauptung abschreibt und wiederholt, jedoch schuldig geblieben. Denn natürlich ist auf eins von Moskau genauso wenig abhängig wie von Brüssel oder Washington. Und Rechenschaft sind wir einzig allein unseren Zuschauern, Freunden und Förderern schuldig. Gerade beim seit mittlerweile über einem halben Jahr tobenden Ukraine-Krieg haben wir von Anfang an einen neutralen Standpunkt und eine klare Haltung bezogen. Wir stehen für ein freies Europa der Völker ein und lehnen jede Bevormundung von außen ab. Der Krieg in der Ukraine ist eine Tragödie für ganz Europa, das den Preis dafür zu bezahlen hat. Die Ursache dafür liegt in der mangelnden Souveränität der europäischen Staaten, die anstatt ihrer eigenen Interessen jene der Amerikaner, der Eurokraten und der globalistischen Netzwerke verfolgen. Indem wir diese Mächte kritisieren, versuchen wir die Rückbesinnung auf die europäischen Nationalstaaten zu stärken und nicht etwa den Einfluss Russlands. Wir stehen in diesem Konflikt weder an der Seite Zelenskis oder Putins, sondern an jener von Viktor Orban und damit eines eigenen europäischen Weges. Und wir bleiben noch beim Thema. Im Rahmen unseres Schwerpunktes zum Ukraine-Krieg haben wir bereits sehr gegensätzliche Meinungen zu Wort kommen lassen, aber auch die Hintergründe und Ursachen beleuchtet, die in den gleichgeschalteten Systemmedien gerne ausgeblendet werden. Denn dieser Konflikt hat natürlich auch eine Vorgeschichte. Die Beziehungen zwischen den Ukrainern und den Russen sind vor allem anderen durch die Sowjetherrschaft belastet. Zur Zeit der kommunistischen Tyrannei fielen Millionen Ukrainer dem sogenannten Holodomor, einer gigantischen Hungerkatastrophe, zum Opfer. In Russland wurde dieses historisch einzigartige Verbrechen niemals aufgearbeitet. Und auch im Westen wird kaum darüber gesprochen, weil es nicht zur vorherrschenden Geschichtspropaganda passt, die man nicht nur den Deutschen seit Jahrzehnten eintrichtert. Erfahren Sie mehr darüber in folgendem Beitrag.
Es gibt eigentlich kein einziges europäisches Land, abgesehen von Russland, das sich nach der Zeit der Sowjetunion und der damit verbundenen Besatzung zurücksehnt. Im Westen wird diese Zeit oft auf eine eher abstrakte Art mit dem Kommunismus in Verbindung gebracht. Im Osten sieht man hinter der kommunistischen Diktatur eher konkret eine Unterjochung durch die Russen, die nun einmal der Hauptträger dieses Regimes waren, wenngleich auch Josef Stalin selber Georgier war. Viele andere bedeutsame Funktionäre und Wortführer waren ebenfalls keine ethnischen Russen. In der dogmatisch geführten Geschichtsdebatte des Westens wird der Vormarsch der sowjetischen Truppen bis heute jedoch einseitig als sogenannte Befreiung dargestellt. Dass die Gebiete aber gar nicht befreit, sondern besetzt und in der Folge unterdrückt wurden, was in der Regel mit umfangreichen Mordaktionen einherging, wird bis heute gerne ausgeblendet. Denn die Dinge differenziert zu betrachten, verstößt gegen die gegenwärtig so beliebte Einteilung aller politischen Akteure und Begebenheiten in Gut und Böse. Doch derart einfach liegen die Dinge in der Welt nun einmal nicht. Ein im Westen nahezu vollkommen verschwiegenes Kapitel der roten Schreckensherrschaft ist der Völkermord an den Ukrainern, der als Holodomor bezeichnet wird. Darunter versteht man die von der Sowjetführung 1932-33 in der Ukraine absichtlich ausgelöste große Hungersnot, von der kein Winkel des Landes verschont blieb. Der Holodomor war für das ukrainische Volk eine nationale Katastrophe ohne Beispiel. Nach vorsichtigen Schätzungen kostete sie 4 bis 6 Millionen Menschenleben, zumeist Bauern, die sich der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft widersetzten. Doch es ging Stalin nicht allein um die Kollektivierung, mit der das Streben der Bauern, die man abwertend Kulaken nannte, nach Privateigentum ausgerottet werden sollte. Es ging auch um die Entukrainisierung. Die nationale Intelligenzschicht sollte dezimiert und ausgeschaltet werden. Die italienische Tageszeitung Corriere della Sera bezeichnete den Holodomor als ukrainischen Genozid. Der ukrainische Bauer, der den fruchtbaren ukrainischen Schwarzerdegürtel beackerte, verschwand bis heute aus dem Gesichtskreis auch des Westens, der diese Vernichtung von Millionen von Menschen reaktionslos hinnahm. Zwar gab und gibt es mehrere umfassende Bücher über die ukrainische Hungersnot. Auch berichteten Journalisten und Diplomaten, die damals in die UdSSR reisten, von halb verhungerten Elendsgestalten, die auf dem Pflaster der ukrainischen Großstädte buchstäblich verendeten. Aber dies alles blieb im Westen ohne größeres Echo. Erst lange nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs berichtete der sowjetische Dissident Lew Kopolew, wie er selbst, damals noch ein fanatischer Jungkommunist, an Strafexpeditionen gegen die Kulaken teilnahm. Neben den Ukrainern hat Stalin seinerzeit auch mit den Kasachen und mit den Völkern des Westkaukasus abgerechnet. Eines der Resultate dieser sowjetischen Nationalitätenpolitik war, dass die derart behandelten, wie zum Beispiel Tschetschenen und Kosaken, während des Zweiten Weltkriegs massenweise zu den Deutschen überliefen. Die Moskauer Historikerin Daria Tschubowa berichtet über furchtbaren Hunger und sogar über massenhaft Fälle von Kannibalismus. Der Holodomor war auch das Startsignal für die Dezimierung ukrainischer Nationalkommunisten, die sich der Illusion hingegeben hatten, Stalin werde ihnen und dem ukrainischen Volk innerhalb des Sowjetsystems eine Art von Autonomie einräumen. Doch die Menschen mussten nicht nur die allgemeine Sowjetisierung mitmachen, gleichzeitig wurde ihnen auch der ukrainische Nationalismus ausgetrieben. Die Ukraine, die westlicher als der Rest der damaligen Sowjetunion war, musste also doppelt büßen. Während Millionen von Menschen starben und sich die Leichenberge auftürmten, exportierte die Sowjetunion ungerührt große Mengen an Getreide in das westliche Ausland. Und die Menschen im Westen verzehrten das ukrainische Brot, ohne zu wissen, welches Leid sich dahinter verbarg. Auch dies ist ein Lehrstück über westliche Ahnungs- und Interessenlosigkeit. Übrigens durfte in der UdSSR bis in deren Spätzeit Ende der 1980er Jahre nicht an den Holodomor in der Ukraine erinnert werden und öffentliche Äußerungen darüber waren verboten. Erst seit Anfang der 1990er Jahre wissenschaftliche Archive geöffnet wurden, ist historische Forschung zum Holodomor möglich. Heute setzt sich die ukrainische Regierung dafür ein, dass der Holodomor als Genozid anerkannt wird.
Und wir kommen nach Österreich, wo das Polit- und Medienkartell Geschmack daran gefunden zu haben scheint, Selbstmorde zu instrumentalisieren. Völlig gewissenlos und ohne irgendeinen Beweis behaupten die gleichgeschalteten Mainstream-Medien seit 2 Wochen, die oberösterreichische Ärztin Lisa Maria Kellermeier sei durch eine, wie es die Bild-Zeitung formulierte, Hetzkampagne von Corona-Leugnern in den Tod getrieben worden. Auf heute.at schreibt man, Schuld am Freitod der Medizinerin seien, Zitat, höchst aggressive Hassnachrichten und Todesdrohungen aus dem militanten Corona-Leugner-Milieu gewesen. Einen Beleg dafür liefert man freilich nicht. Die ÖVP fordert eine Sonderstaatsanwaltschaft. Justizministerin Alma Zadic erteilte dem eine Absage und erklärte zum Regierungspaket zu Hass im Netz, Zitat, das große Ziel des Hass im Netz-Pakets ist einerseits, dass sich die Menschen, die von Hass im Netz betroffen sind, rasch und kostengünstig zur Wehr setzen können und andererseits der Rechtsschutz auch ausgeweitet wird. Zadic, die bekanntlich Klaus Schwabs Kaderschmiede der Global Shapers Community durchlaufen hat, will den Freitod der Ärztin also dazu nutzen, um noch härter gegen Regierungskritiker vorgehen zu können. Denn wer bestimmt, was Hass ist? Als sich etwa der Arzt Jens Bengen im Sommer des Vorjahres das Leben nahm, weil das Corona-Regime und die Systempresse gegen ihn hetzte und ihn diffamierte, gab es keinen vergleichbaren Medienaufschrei. Er hatte nichts weiter gemacht als Maskenbefreiungen ausgestellt, kam also dem nach, was man sich auch von anderen Ärzten erwartet hätte, nämlich seiner ärztlichen Pflicht. Auch als man Ärzte wie Konstantina Rösch, Professor Andreas Sönnigsen, Rolf Krohn, Per Eifler oder Maria Hummer-Mock und viele weitere damit einzuschüchtern versuchte, indem man ihnen die Kündigung, Strafen, den Entzug der ärztlichen Zulassung usw. androhte, schwiegen die Systemmedien. Als sich im Februar 2021 der Musiker und Multiinstrumentalist Stefan Mikisch das Leben nahm, wurde kein Zusammenhang mit der vorangegangenen linken Medienhetze gegen ihn gesehen. Tichys Einblicke schrieb über den brillanten Musikvermittler, Zitat, Mikisch war zwar kein internationaler Star, doch er war ein großer Musiker und Philosoph, ein enzyklopädisch gebildeter, brillanter Musikvermittler und ein widerständiger Mensch, der, wie alle Unangepassten, zuweilen übers Ziel hinausschoss. In der Corona-Krise sah er eine eminente Gefahr für die freie Gesellschaft als Basis unabhängigen Künstlertums und erhielt damit nicht hinter dem Berg, was ihm übel genommen wurde. Die Systemmedien haben auch das letzte bisschen Schamgefühl verloren und der heiße Herbst hat mit der Dreibjagd auf Corona-Maßnahmenkritiker offenbar bereits begonnen. Und auch eine andere Agenda der Globalisten, die gezielte Vermischung der Kulturen durch gesteuerte Migrationsströme, geht vor dem Hintergrund des Great Reset ungebremst weiter. Derzeit werden die österreichischen Grenzen wieder regelrecht überrannt. Mein Kollege Bernhard Riegler hat deshalb mit dem Lokalpolitiker Sandro Waldmann gesprochen, der von der gefährlichen Situation an der burgenländischen Grenze berichtet.
Der Projektleiter Sandro Waldmann aus Lockenhaus im Burgenland ist FPÖ-Bezirksparteiobmann von Oberpullendorf. Seit Wochen werden hier regelmäßig illegale Migranten aufgegriffen, die vermehrt über die ungarische Grenze eindringen. Dies führt zunehmend zur Verunsicherung der ortsansässigen Bevölkerung. Ich bin jetzt mit Herrn Waldmann verbunden, um mit ihm über diese Problematik zu sprechen. Grüß Gott, Herr Waldmann.
Grüß Gott.
Danke, dass Sie Zeit haben, speziell heute an Ihrem Urlaubstag, für dieses kurze Interview. Herr Waldmann, wie ist denn die Lage an der Grenze? Wie viele illegale Migranten werden denn wirklich aufgegriffen?
Ja, in der ersten Augustwoche waren es 2587 Migranten, die über die Grenze ins Burgenland gekommen sind. Im Bezirk Oberpullendorf sind wir annähernd bei 1000 in der Woche, bei 1000 Migranten. Das sind täglich dann weit über 100 Aufgriffe im Bezirk Oberpullendorf. Und insgesamt heuer wurden schon ungefähr 30.400 Migranten gemeldet in Österreich. Und eine Dame vom Militär wurde von einem Flüchtling mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Und es fallen auch Schüsse von Schlepper und Körperverletzungen von Migranten auf die Polizei und aufs Militär. Und vor der Grenze in Österreich wurden schon des Öfteren bewaffnete Flüchtlinge aufgehalten.
Es gibt ja schon Berichte, dass die Bevölkerung zunehmend verängstigt ist. Können Sie ähnliche Berichte auch teilen oder bestätigen wegen dieser enormen Migrantenflut?
Ja, ich war bei einer Familie in Frankenau. Die haben auch Kinder, also ein Volksschulkind und ein Kindergartenkind. Die sind früh alleine zur Bushaltestelle gegangen, also was in der Nähe ist, die Bushaltestelle. Und die Familie muss sich jetzt die Arbeitszeit so einteilen, dass sie die Kinder begleiten zur Bushaltestelle, weil da des Öfteren Migranten sitzen. Und dann wurde mir ein Foto geschickt über einen Messenger, dass in Lutzensburg beim Kinderspielplatz des Öfteren schon Flüchtlinge warten, dass abgeholt werden. Bei Volksschulen und Kindergärten sitzen des Öfteren Flüchtlinge. Und Frauen haben mir erzählt, dass sie teilweise nicht mehr alleine raustrauen oder am Abend spazieren gehen. Dann in Lutzmannsburg im Park sitzen des Öfteren Migranten und in Kloster Rimbeck zum Beispiel marschieren fast täglich durchs Dorf durch. Und die kommen sogar bis nach Lockenhaus, das ist schon einige Kilometer weit weg von der Grenze, ne? Kommen sie nach Lockenhaus, die Flüchtlinge, und sitzen bei uns beim Schwimmbad bei der Bushaltestelle und warten auf die Abholung. Das wurde mir von den Menschen erzählt.
Der ehemalige Bundeskanzler Kurz hat ja behauptet, dass er 2015 die Balkanroute geschlossen hätte. Hat es Ihrer Meinung nach oder Ihrer Auffassung nach überhaupt eine Zeit gegeben, in der gar keine Migranten gekommen wären, dass das diese Aussage bestätigen würde?
Na, gar kann es nie kommen. Es sind immer welche kommen. Ne? Es ist einmal seit der Krise, zwar fünfte seit der Flüchtlingskrise, sind weniger geworden. Dann wieder der Herr Kickl Innenminister war eigentlich der Tiefpunkt, 2019. Und wie dann die Bundesregierung sich aufgelöst hat, seitdem geht es eigentlich wieder extrem bergauf. Und waren wir heuer sind wir schon bei über 30.000 Flüchtlinge. Wenn das so weitergeht, sind wir Ende des Jahres auf der Zahl von 2015. Ne? Nur das sieht keiner, das will keiner sehen. Ne? Und deshalb ist meine Forderung wäre oder meine Lösung wäre, dass man die Sozialleistungen von den Flüchtlingen kürzt, dass wirklich der Österreich unattraktiver wirkt, dass gar nicht so viele kommen.
Und das ganze Gespräch von Sandro Waldmann mit Bernhard Riegler sehen Sie wie üblich exklusiv und in voller Länge hier bei uns bei Auf 1. Und wir kommen zur Wirtschaft. Die Lebensmittelpreise in Deutschland und Österreich steigen und steigen. Wer oder was aber ist daran schuld? Einerseits sind dies die gestiegenen Energiepreise. So schlagen sich die Mehrkosten für Diesel oder Strom natürlich auch in höheren Produktions- und Transportkosten nieder. Eine weitere Ursache stellt die Inflation dar. Angeheizt von der EZB, die dafür sorgt, dass die Notenpresse rund um die Uhr läuft, um die EU bzw. die angeschlagenen Volkswirtschaften der südlichen Pleitestaaten noch möglichst lange künstlich am Leben zu erhalten. Beide Faktoren können jedoch die enormen Preisanstiege gerade bei uns nicht ausreichend erklären. Nun stellt auch der österreichische Sparvorstand Markus Kaser klar, dass die Teuerung bei Lebensmitteln nur teilweise auf höhere Energie- und Rohstoffpreise zurückzuführen sei. Als wesentlichen Grund nennt er hingegen die, Zitat, Gier mancher Unternehmen, was er mit dem amerikanischen Begriff Greedflation bezeichnet. Dafür nennt er Beispiele. So habe vor kurzem ein europäischer Lebensmittelkonzern die Einstandspreise für Milchprodukte gegenüber Spar aufgrund der Ukraine-Krise um 27% erhöhen wollen. Eine konzerneigene Überprüfung ergab jedoch nur einen Anstieg der Produktionskosten um 4%. Man einigte sich schließlich auf eine 8%ige Erhöhung. Spar, so Kaser, werde gegen Preistreiberei ankämpfen und zu teure Produkte gegebenenfalls aus dem Sortiment nehmen und durch billigere bzw. durch Eigenmarken ersetzen. Und der Sparvorstand steht nicht allein mit seiner Kritik. Auch der deutsche Rewe-Einkaufschef Hans-Jürgen Moog wirft den Herstellern Preistreiberei vor. Die Großkonzerne würden die Preise zusätzlich antreiben, um ihre Gewinne zu maximieren. Wobei sie in ihrer Preisgestaltung, Zitat, sehr asymmetrisch vorgehen würden. Und vor allem zum Nachteil deutscher Konsumenten. Als Beispiel nennt Moog einen Hersteller, der die Preise in Frankreich um 6%, in Deutschland hingegen um knapp 30% erhöhte. Für das gleiche Produkt. Und das sei kein Einzelfall. Zitat, es ist die Regel, dass der deutsche Konsument von den Konzernen als erster und am stärksten abkassiert werden soll. Die Hersteller sagen ganz offen, der deutsche Kunde gibt das her. So der Rewe-Manager im Gespräch mit der Lebensmittelzeitung. Mittlerweile weiß offenbar jeder, dass sich kein Volk so bereitwillig ausplündern lässt wie die Deutschen. Und folgende Meldungen haben wir kurz für Sie zusammengefasst. Rewe lässt die DDR wieder auferstehen. Manche deutsche Regierungsvertreter scheinen der DDR noch nachzuweinen bzw. zu beabsichtigen, aus der heutigen BRD eine DDR 2.0 zu machen. Gut darauf vorbereiten kann man sich nun mit ausgewählten Produkten von Rewe. So bieten deren ostdeutsche Filialen laut Spiegel Online Konserven im DDR-Dekor samt Hammer und Zirkel an. Erhältlich sind unter anderem NVA-Feldsuppe, Schulküchen-Soljanka und Tomatensauce mit Hammer und Zirkel im Ehrenkranz. Die Bundesstiftung Aufarbeitung protestiert. Sie sieht darin eine Verharmlosung der DDR-Diktatur. Kohleembargo in Kraft. Seit Mitternacht dürfen die EU-Staaten nun auch keine Kohle mehr aus Russland importieren. Begründet wird dies mit den üblichen Durchhalteparolen, die schon beim Öl oder Gas nichts gebracht haben. Bezahlen darf dies wie üblich der europäische Konsument, der im Winter schließlich nur noch für teures Geld oder eben gar nicht mehr heizen wird können. Denn auch die Kohle wird dann von woanders oder eben über verschlungene Wege aus Russland in den EU-Raum gelangen. Und statt dem regulären muss dann der Schwarzmarktpreis gezahlt werden. Polen will von der Leyen loswerden. Der Haussegen zwischen der EU und Polen hängt schon lange schief. Vor allem deshalb, weil sich die EU ständig in dessen Innenpolitik einmischt, dass sich Polen genau wie Ungarn, zum Beispiel der LGBTQ-Agenda Brüssels, hartnäckig widersetzt. Um das Land zu einer Änderung seiner Justizreform zu bewegen, halten von der Leyen und Co. nun Milliardengelder zurück. Die polnische Regierung sieht darin eine Erpressung und droht nun ihrerseits nicht nur damit, die EU-Politik durch ständige Vetos zu blockieren, sondern auch damit, die EU-Kommissionspräsidentin zu stürzen. Giorgia Meloni fordert Seeblockade vor Libyen. Seit Jahren wird Italien von illegalen Einwanderern überrannt. Giorgia Meloni, Vorsitzende der italienischen Partei Fratelli d'Italia und aussichtsreiche Kandidatin für die Parlamentswahlen Ende September, will dem nun mit drastischen Mitteln begegnen. So fordert sie, eine Schiffsblockade vor der libyschen Küste einzurichten, um die angeblichen Flüchtlingsschiffe, die man auch als Schlepperboote betrachten könnte, bereits an der Abfahrt zu hindern. Brand unter der Bastei wegen Shisha-Rauchens. In der Nacht zum 18. Juli war es in der sächsischen Schweiz zu einem großen Waldbrand unterhalb der Basteibrücke gekommen. Ein Großteil des darunterliegenden Hanges stand in Flammen. Zuvor waren dort 4 Männer beim Shisha-Rauchen beobachtet worden. Gegen die 4 Araker ermittelt die Polizei nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Und wir kommen nach Deutschland. Jeweils rund 76% der Deutschen und Österreicher haben sich nach amtlichen Angaben seit Anfang letzten Jahres die Genspritze setzen lassen. Doch wie stehen sie heute zu ihrer Entscheidung? Unter dem Twitter-Hashtag Ich bereue die Impfung gehen viele Betroffene nun an die Öffentlichkeit. Kritiker behaupten jedoch, dass es sich dabei um getarnte Impfgegner handeln würde. Auf dem Alexanderplatz in Berlin konnten sich gestern Passanten in einer Ausstellung über die Folgen des angeordneten Menschenversuchs informieren. Mehr darüber im nächsten Beitrag von unserem Deutschland-Korrespondenten Martin Müller-Mertens.
Der Alexanderplatz im Herzen Berlins. Rund 360.000 Menschen sind hier täglich unterwegs. Ein guter Ort für Aufklärung, glaubten die Macher dieser Ausstellung. Mit Presseberichten dokumentieren sie die Folgen der Genspritze. Doch was sagen die Passanten, von denen sicher viele geimpft sind?
Man hört viel darüber, weiß eigentlich, wer was wissen will, auch darüber. Ja. Uns ist eigentlich entsetzlich, was hier im Herbst wieder angeschoben wird bei uns.
Hier wird es ja nochmal bestätigt, dass das ganz gut so war, dass ich mich und meine Kinder beschützt habe.
Ich selber bin ja auch geimpft, geboostert, muss ich sagen, oder zugeben, und bin jetzt auch im Zweifel, ne, ob das wirklich so den Erfolg hatte, die ganzen Maßnahmen überhaupt im Lockdown. Na, das wird ja immer noch evaluiert, da ist man noch dabei, was hat was gebracht, was hat vielleicht auch Schäden verursacht.
Meine Meinung ist, ich bin immunisiert, ich habe die Krankheit einmal mitgemacht. Und das reicht für mich.
Es ist halt bewiesen, dass halt eine Impfung, egal welche, irgendwie nachweislich halt Schäden haben kann. Trotzdem sollte man sich halt impfen und für die gemeinschaftliche Sicherheit.
Nein, das galt nicht ihm. Solche Stimmen waren übrigens die Ausnahme. Radikale Befürworter des mRNA-Experiments gab es kaum. Stattdessen Antworten, die wirklich betroffen machen.
Am Anfang hat man das ja alles noch geglaubt. Aber ich bin 4-mal geimpft und habe jedes Mal mächtig flach gelegen. Mit Schüttelfrost, Fieber und schlecht. Obwohl ich das der Ärztin gesagt habe, hat sie doch das vierte Mal geimpft.
Man wird ja irgendwie gezwungen dazu. Man kam beim Arzt nicht mehr ohne Impfung durch und was sollte man machen? Also bis jetzt bin ich noch so gut davon gekommen, aber ich weiß nicht, wenn das nochmal wieder passiert im Herbst und ich wieder so bedrängt werde, ja, ob es nochmal gut geht.
Dieser Druck steigt schon wieder. Die Ampelkoalition drängt auf Impfungen alle 3 Monate. Andernfalls droht ab Herbst die Strafmaske, mindestens in Innenräumen.
Natürlich war diese Umfrage nicht repräsentativ, aber durchaus ein guter Querschnitt der Passanten am Alexanderplatz. Das Ergebnis: Das Gentechnik-Experiment stößt zunehmend auf Zweifel. Und für Apparatschiks des Corona-Regimes wie Karl Lauterbach findet hier an einem der belebtesten Plätze Berlins kaum jemand ein gutes Wort.
Pöbeleien oder Proteste gab es übrigens nicht. Stattdessen eine Menge nachdenklicher Gesichter.
Und wir bleiben noch in Deutschland, wechseln aber das Thema. Immer schlimmer verhunzt der Genderwahn die deutsche Sprache. Zeitungen und Fernsehsender, Universitäten und auch Behörden widmen sich mit Eifer dem totalitären Neusprech und setzen sich damit arrogant darüber hinweg, dass fast 2/3 der Deutschen das Gendern klar ablehnen. Im Auftrag der Düsseldorfer Theo-Münch-Stiftung für die deutsche Sprache hat nun der Verfassungsrechtler und ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts Hans-Jürgen Papier ein Gutachten zu der Frage erstellt, inwiefern sich aus dem Grundgesetz eine Pflicht zum Gendern ableiten lässt. Dabei kam er zu einem eindeutigen Ergebnis. Überhaupt nicht. Verfassungsrechtlich fehlt der sprachlichen Zwangsgleichmacherei nämlich jede Grundlage. Weder aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz nach Artikel 3 Grundgesetz noch aus dem Schutz der geschlechtlichen Identität als Ausfluss des allgemeinen Persönlichkeitsrechts lässt sich eine solche angeblich geschlechtergerechte Rechts- und Amtssprache ableiten. Zwar enthalte das Grundgesetz auch kein grundsätzliches Verbot, die Sprache zum Gegenstand staatlicher Regelungen zu machen, doch die Politik habe hier eben keine unbegrenzte Regelungsbefugnis. Bedeutsam seien insbesondere Lesbarkeit und Verständlichkeit von Texten. Dieses Prinzip muss etwa der Amtssprache auch von Behörden zugrunde liegen. Staatlich verordnetes Gendern ist laut Papier verfassungsrechtlich unzulässig, weil es einen unverhältnismäßigen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht darstellt. Das gelte auch und gerade für Schulen, jedenfalls so lange, wie die Verwendung von Gendersprech sich nicht im allgemeinen Sprachgebrauch widerspiegle. Dasselbe gilt auch für gegenderte Rechtschreibung. Es bleibt abzuwarten, ob der Kulturkampf um die Genderei als politisches Mittel zum Zweck im Sinne der geistigen Selbstbehauptung entschieden wird und sich Menschen weiterhin normal und ungezwungen anreden werden oder ob die Sprachpolizei am Ende triumphiert. Und die gute Nachricht kommt zum Schluss. Und heute mit einem Video, das uns Zuseher aus dem Allgäu dankenswerterweise zugeschickt haben. Sie nennen sich selbst Schildbürger, denn sie haben eine Protestaktion gegen die Corona-Tyrannei in Marktoberdorf durchgeführt, bei der Schilder eine zentrale Rolle gespielt haben, wie Sie in folgendem Video sehen können. Die bei der Aktion verwendeten Auf-1-Transparente können Sie in unserem Shop käuflich erwerben, damit auch Sie bei so einer Aktion oder bei anderen Kundgebungen Flagge zeigen können. Rüsten Sie sich jetzt für den kommenden heißen Herbst und decken Sie sich mit Materialien für den Widerstand ein. Und mit dieser guten Nachricht wünschen wir Ihnen, verehrte Zuseher, einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns wie üblich morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.